Good morning, Vietnam!
Okay.
Oder so ähnlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lass uns über Filme reden. Und zwar...
Jetzt kommt's.
Showgirls von Paul Verhoeven. Ja, was gibt's
zur
zu
Hölle?
Ich sehe hier gerade den komplett entgeisterten Mickey, der... Ich war überrascht, dass du den noch nicht kanntest.
Ja, also der Film ist von 95, oder?
Ja.
Und ich habe den noch nicht geguckt. Ich habe mich davor gesträubt. also Paul Verhoeven ist ja auf jeden Fall kein unbekannter Regisseur, ne, der genau zu dem gleichen Zeitpunkt, sogar noch kurz vorher, Starship Troopers.
Danach? Der kam danach.
Also wirklich krass, was mich hier erwartet hat. Also ich kannte den wirklich nicht. Ich habe mich immer davor geweigert. Ich habe nur natürlich schon der infamous Ruf um die goldene Himbeere für die Hauptdarstellerin und das Worst Acting Ever in verschiedenen Clips im Internet natürlich schon mal gesehen.
Ja. Also infamous, das Wort beschreibt den Film auf jeden Fall schon sehr gut, würde ich sagen. Und man muss vielleicht, um das so ein bisschen so zu verstehen, warum der Film halt auch so einen infamous Ruf hat und warum den überhaupt eigentlich auch so viele Leute kennen.
Mhm.
Weil wir haben ja schon Paul Verhoeven genannt, vielleicht so kurz zu Paul Verhoeven. Ist ja ein niederländischer Regisseur, der ist halt Mitte der 80er, hat sich nach Hollywood verschlagen, weil der halt so großen Erfolg hatte. Und der hat halt in Hollywood erstmal richtig, richtig geile Sachen gemacht halt, ne? Also
ja.
Von Robocop über Total Recall, Basic Instinct, später dann nach diesem hier Starship Troopers, den ich auch sehr, sehr feier.
Mhm.
Der eigentlich, dachte ich, mein erster Paul Verhoeven-Pick hier irgendwann mal sein wird. Aber irgendwas hat mich halt überkommen, als ich verträumt das DVD-Regal entlang geschlendert bin und mir dachte, welchen Film könnte man hier eigentlich mal besprechen? Weiß ich gar nicht. War keine wohlüberlegte Entscheidung, sondern einfach aus dem Bauch
heraus. Aber jetzt mal ernsthaft. Du stehst vor deinem Filmregal und du hast Robocop, Total Recall und Starship Troopers in der Hand und du entscheidest dich für Showgirls.
Das alles andere wären die offensichtlichen Picks gewesen.
Ja.
Und es ist ja nicht so, dass Showgirls nicht eine Besprechung wert wäre.
Ja,
weil der hat halt auch wirklich seinen Platz in der Filmgeschichte halt. Der ist bis heute der einzige Film, der wirklich bewusst auf NC-17 oder auf ein X-Rating halt
produziert
wurde. Und ist der einzige, der halt so Mainstream-mäßig halt wirklich von einem Top, also ne, von einem großen Studio produziert wurde, mit der Intention, das zu sein, was er ist halt.
Mhm.
Warum das vielleicht halt auch so, so war, man muss verstehen halt, der Film ist von 95, wir haben es schon gesagt.
In welches Genre würdest du den denn einordnen?
Oh, Jesus.
Also jetzt du persönlich, nicht was du im Internet
machst. Ja, ich habe tatsächlich gar nicht nach den Genres im Internet geguckt, habe ich jetzt gar nicht im Kopf. An sich ist es irgendwie ein Drama.
Ja.
An sich ist es irgendwie eine Satire auf das Showbusiness.
Ja.
Aber de facto ist der Film halt einfach ein riesiger Unfall irgendwie.
Ja.
Der viel unfreiwillige Komik besitzt. Obwohl der auch sehr viele bittere Sachen
hat. Auf
halt,
jeden Fall, der ist ziemlich finster.
Genau, der ist im Grunde ist der super, super finster, der Film. Weil niemand, also wirklich bis auf die Freundin von, also die Hauptfigur heißt Nomi Malone, was irgendwie so, Nomi hieß die Frau vom Drehbuchautor Joe Esterhaas. Und Malone wegen Alone und dass sie halt alleine ist. Das war der tiefgründige Gedanke hinter dem Namen. Die hat da eine Freundin und Mitbewohnerin, die auf der Straße aufliest. Das ist so, finde ich, die einzige nette Figur in dem Film. Sonst sind alle total kaputt.
Ja.
Entweder das sind halt so, so richtig bitchige Tussis,
ja,
oder halt so richtig schmierige Penner halt, die, ja, da so in den
also hier, wird noch ein toxisches Männerbild auf jeden Fall dargestellt.
Ja, absolut. Also, aber wie gesagt, es sind alle durch in dem Film, bis auf die eine. Aber sonst sind wirklich, und der passiert halt das Schlimmste so, ne? Die,
ja,
kriegt halt noch das Schlimmste ab. Sonst sind alle Figuren wirklich furchtbar halt. worauf ich eben noch hinaus wollte, warum halt irgendwie dieser Film so entstehen konnte, wie der wollte, also warum Paul Verhoeven machen konnte, was er wollte, ne, warum das auch so vorher so festgeschrieben war. Der hatte vorher halt einen riesigen Erfolg mit Basic Instinct. Basic Instinct war ja, so, der ist von 92 und das war ja so eine, also so ein popkulturelles Ding. Das wurde ja auch in super vielen Filmen parodiert halt, ne? Ob es dann irgendwie Hotshots war oder was auch immer. Oder Loaded Weapon ist auch diese Interrogation-Scene mit Sharon Stone so groß geworden. Und das ist auch Drehbuch Joe Esterhaas. Also das war halt wieder quasi so dieses Traumduo vom Erfolg Basic Instinct wieder vereint. Und die hatten dann halt freie Hand. Und das tat denen irgendwie nicht gut.
Nee. Das ist auf jeden Fall alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, würde ich sagen. Mhm. Und hier sind sehr viele Sachen drin, wo man sich dann fragt, was passiert hier gerade? Und diese, also vom titelgebenden Shows, die in dem Film vorkommen, die die Mädels darstellen und tanzen. Also es geht ja auch um Nackttanz und, wie heißt das, Revue, ne? Und, also was da inszeniert wird und was da passiert und wie dieser Tanz aussehen soll, das ist alles völlig wild und fiebertraumartig. Mhm. Also man fragt sich dann, was soll denn das bitte darstellen?
Ja, also Fiebertraum trifft's, finde ich, weil das wirklich so, der Fiebertraum von einem Sleazefest ist halt dieser Film. Ne? Also der ist wirklich sleazy hoch 1000, wie man es halt wirklich von so Produktionen nicht kennt.
Ja.
Es gab ja auch zu der Zeit, also um die Zeit herum sind viele von so diesen
Erotik-Thriller.
Erotik-Thriller-Showgirl-mäßigen Filmen, sowas wie Striptease zum Beispiel, sind ja auch irgendwie in diesem Fahrwasser entstanden halt auch und auch irgendwie alle aus dieser Zeit.
Ja.
So drüber wie der ist aber davon, glaube ich, halt keiner, weil der dreht den Regler halt tatsächlich auf 11. Vielleicht kurz zur Handlung. Es geht da halt um so eine Rumtreiberin, die kommt per Anhalter nach Las Vegas und hat den Traum, Tänzerin zu werden. Und landet dann aber erstmal halt nur in so, oder was heißt erstmal, die kommt da nie raus, in so einer, ja, in der Striptease-Szene und Showgirl-Szene halt. Ja. Auch obwohl die halt irgendwie so, der wird Tanztalent attestiert, was ich nicht beurteilen kann. Ich finde, das sieht alles irgendwie sehr weird aus, was die macht.
Also es gibt auch unabhängig von den Shows, da muss ich mal ganz kurz einhaken, unabhängig von den Shows, wo dann so einstudierte Tanzposen quasi synchron von verschiedenen auf der Bühne performt werden, gibt es nämlich ganz zu Beginn des Films eine Szene, wo sie dann nämlich abends in die Disco geht, einfach nur frei, so, ne, also ist nichts vorgegeben, sondern sie geht einfach abends feiern, ist in der Disco. Und was dann auf der Bühne passiert, das kann man doch nicht Tanz nennen.
Ja, oder
das sieht
in der
aus
Crowd,
wie,
ne? Sie tanzt
das
ja in der Crowd.
Aus
also.
Wie in der Crowd, genau, die sitzt, steht und macht sich dann so eine eigene kleine Welt und hat dann so fast irgendwelche spastischen Zuckungen.
Ja, das ist so. Das kann also, man echt nicht anders sagen. Also guckt's euch an, das ist wirklich so.
Und dann steht auch noch einer ihr gegenüber und der sagt zu ihr, du kannst nicht tanzen. Also hier sind auch ganz viele Catchphrases, wo man sich denkt, wow, ey, der sagt das gerade wirklich. Oder das sind so Sätze, die aus dem Kontext gerissen total daneben sind. Also hier ist ganz, ganz viel schief gegangen.
Absolut. Und halt mit Anlauf wirklich schiefgegangen, ne? Die waren während der Produktion, waren die da natürlich sehr überzeugt und haben das wirklich freigedreht. Man muss dazu auch sagen, die Hauptdarstellerin, Elizabeth Berkley, das war so die erste große Rolle. Die hat sich auch gegen viele, viele namhafte Schauspielerinnen durchgesetzt, ne? Wir erinnern uns, Basic Instinct, ein Erfolg, hat Sharon Stone groß gemacht und deswegen haben die denen die Tür eingerannt, ne? Also da waren, Charlize Theron war noch so in der engeren Auswahl, die da auch noch damals unbekannt war, die die Rolle fast bekommen hätte.
Die hätte ich auch gerne tanzen gesehen.
Ja, es wurde dann halt Elizabeth Berkley und eben dieses Overacting ist halt wirklich ist die berühmt für geworden und der Film hat auch ihre Karriere direkt komplett zerstört.
Ja, berühmt mit der goldenen Himbeere.
Mit der goldenen Himbeere, ne? Ich meine, Paul Verhoeven hat die ja auch bekommen für Worst Picture und Worst Director. Ihm hat es jetzt halt nicht so geschadet. Er hat danach halt Starship Troopers gemacht, in Hollywood dann nochmal Hollow Man, der richtig furchtbar ist. Auch Hollow Man finde ich richtig scheiße.
Kann ich nicht verstehen.
Ich kann nicht verstehen, wie man den Film gut findet. Der ist so...
Ja,
okay. Also wirklich schlecht. Ich meine, Kevin Bacon spielt da natürlich irgendwie gut und coole Thematik, unsichtbarer Film, ja. Bin ich eigentlich voll dabei. Aber der Film ist furchtbar. Also den finde ich erheblich schlimmer als diesen hier, weil der mich noch nicht mal unterhalten hat. danach ging Verhoeven ja auch wieder nach Europa zurück und hat dann ja wieder in Europa Filme gedreht. Aber zurück zu Elizabeth Berkley. Genau, die wurde dann halt gecastet für den Film und dieses Overacting, was ihr viel Kritik gebracht und letzten Endes auch ein Karrierekiller für sie war, da hat Paul Verhoeven dann die Verantwortung für übernommen. Der hat halt irgendwann in einem Interview gesagt, ja ey, das meiste von dem, wo sie so overacted, das war meine Idee und ich habe sie in die Richtung gepusht und es tut ihm leid, dass das so ein Karrierekiller für sie war. Die selbst hat damit, glaube ich, ihren Frieden geschlossen, also so von den Interviews und von den Statements, die ich von ihr dazu gelesen habe, ist die da scheinbar mittlerweile cool mit.
Die hat ja auch später nochmal einen Karriereaufwind gehabt. Mhm. Und die spielt ja auch in irgendwie eine feste Rolle in CSI Miami. Mhm. Ist ja auch nicht gerade eine unbekannte Serie. Und die hat später auf jeden Fall nochmal einen Auftrieb gehabt. Aber das war auf jeden Fall erstmal
kompletter
ein Reinfall.
Stopper, ne? Und man muss sagen, das ist halt ein bisschen, so drüber und schlecht das Schauspiel halt auch wirklich ist, die hängt sich da schon rein in den Film. Ne? Also man weiß aus dem Making-of, die hat da also teilweise 16-Stunden-Tage gehabt. Ne? Und das ist ja durchaus auch eine sehr physische Rolle.
Ja.
Nicht nur durch die ganze Nudity, sondern halt auch durch die ganzen Tanzeinlagen. Das war schon nicht unanstrengend, möchte ich behaupten. Gedankt wurde es ihr nicht am Anfang. Wie gesagt, der Film wurde von allen gehasst eigentlich, also inklusive den Leuten, die da gearbeitet haben an dem Film. Kyle MacLachlan zum Beispiel ist so einer der bekannteren, der da für den Film gewonnen wurde. Den kennt man aus, also ich als großer Twin Peaks-Fan ist das natürlich Agent Dale Cooper.
Ja. The Hidden.
Bitte?
The Hidden spielt er auch.
The Hidden habe ich wiederum nicht gesehen, den kenne ich nicht. Blue Velvet, ne, der war auch so ein Lynch-Gesicht halt, ne? Ja. Also sprich Dune, die David Lynch-Version von Dune spielt er die Hauptrolle.
Paul Atreides.
Genau. Ne? Dann eben Blue Velvet, ganz berühmt. Im Flintstones-Film spielt er den Antagonisten. Wollen wir mal nicht unter den Teppich fallen lassen. Und ich glaube dann noch so bei so, später war der auch noch in Serien bei. Oh Gott, war der bei Desperate Housewives und Sex in the City dabei? Oder nur von einem dabei? Ich glaube auf jeden Fall bei Desperate Houses und ich glaube auch bei Sex in the City.
Das kann auch gut sein,
War der dabei? Also hat durchaus danach noch stattgefunden. Ist
auf jeden Fall ein bekannter Darsteller.
Genau, ist nie wieder so groß geworden, glaube ich, wie
mit Lynch.
Wie mit Lynch, also 80er, 90er, da war der ja wirklich in der A-Riege. Der war auch hier noch eine kleine Rolle, fällt mir gerade ein, bei How I Met Your Mother. Der Captain. Ja,
stimmt.
Ne? Das ist der Captain, war das. Aber genau, damals halt noch ein großer Star und der hat halt auch so famously gesagt, so, dem wurde irgendwann vorgeworfen, dass der während der Premiere rausgegangen ist und da meinte er nur, nein, ich saß da die ganzen 2 Stunden und hab's über mich ergehen lassen und hat dann also erzählt, so, ja, als der Film dann anfing, war so, ja, die erste Szene ist scheiße, ja, es wird schon besser und es wurde nicht besser, es wurde eigentlich halt nur immer schlimmer und auch er hat dann aber auch so mit der Zeit so seinen Frieden halt mit gemacht. Er hat sich am Anfang auch so sehr distanziert von dem Film.
Ja.
Und hat aber auch gesagt, mittlerweile ist er froh, dass der Film halt so einen gewissen Unterhaltungskultfaktor hat.
Ja klar, weil Leute auf schlechte Filme stehen.
Leute, die auf schlechte Filme stehen und der ist auch am Anfang finanziell sehr gefloppt, ne? Also der hatte halt ein großes Budget mit 45 Mille, ist schon für so einen Film
auf jeden Fall
much money und hat erstmal Verlust gemacht. Der hat
jetzt nochmal ganz kurz eingeworfen, das ganze Budget wurde bestimmt für die tollen Bühnenausstattung ausgegeben.
Ja, unter
also da gibt es Explosionen und Metallschmieden.
Es gibt alles. Also
Vulkane.
Da wurden der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Vor allem, wenn sie dann, also am Anfang ist sie ja noch in so einem wirklich sleazigen kleinen Dreckstripladen drin. Ja. Und dann geht sie in einen Dreckstripladen, der halt top-notch ist, ne? Also genau. Wo dann halt die Bühne
groß
ist.
Halt,
ne? Las Vegas ist die ganze Zeit, ne? Ja. Aber dann ist sie halt so in dieser größten.
Ja, aber ich glaube, wenn man Las Vegas sagt, dann denkt man direkt an so eine Bühnenshow.
Genau. Und das ist dann halt so wirklich eine von diesen großen Hotels, wie auch immer, was das dann ist, dieser Palace oder Schlag mich tot.
Es ist auf jeden Fall trotzdem total übertrieben, was das für eine Show für ein Hotel sein soll und was das für Auswirkungen hat. Also irgendwie. Alle reißen sich darum, in dieser Show dabei zu sein. Auf der Show gibt es, in der Show gibt es ein verrücktes Tanzfest mit nur Nackten auf der Bühne, so gefühlt. Mhm. Und dann kommt die Presse und alle finden die großartig und es gibt große Plakatwände mit den Hauptdarstellern. Also das ist eine ganz, ganz wilde Idee, wie das dargestellt wird, was diese Show präsentiert.
Also die haben sich auch im Vorfeld, haben sich wohl der Echterhaas und der Verhoeven auch mit ganz vielen Leuten aus der Branche unterhalten, um irgendwie ein möglichst realistisches Bild zu zeichnen.
Ja, das ist bestimmt sehr realistisch.
Wobei da auch eben Leute aus der Branche danach wohl nach dem Film gesagt haben, ja ey, so läuft das halt auch nicht, ne? Also die haben sich dann halt auch so irgendwie die schmierigsten und schlimmsten Fälle halt, glaube ich, da rausgegriffen und wahrscheinlich auch noch irgendwie überspitzt. Ich hoffe, dass es nicht so läuft wie da, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es grob in die Richtung geht, mindestens. Kann ich mir durchaus vorstellen.
Ich hoffe auch nicht, dass das so läuft, weil die werden ja auch alle als Arschlöcher dargestellt.
Die sind alle schrecklich da.
Ja, also sind alle Menschen in diesem Film, außer diese eine Person, sind echt Arschlöcher.
Ja, also komplett am Ende. Und also, ne, die tragen da ja auch alle so ihr Kreuz, also gerade auch Nomi, wenn man dann nachher so die Background-Story von ihr erfährt, ist ja wirklich halt so komplettes Runaway-Ding, ne, von wegen Elterntod und mittellos und aus kriminellen
Fällen. Jetzt Verhältnissen. Aber ein Spoiler-Ende.
Wir spoilern hier immer. das ist dann ja auch schon irgendwie erklärt. Ich habe auch im Kopf, ich habe es jetzt eben im Internet nicht gelesen, aber irgendwann mal habe ich gelesen. Wir hatten uns ja auch schon während des Guckens irgendwie so ein bisschen lustig gemacht über Nomis Ausraster.
Ja.
Jedes Mal muss ich das vorstellen, die ist halt irgendwie, die muss ein falsches Wort hören, dann ist die auf 180. Also richtig so hysterisch wütend auf 180 mäßig.
Ja, die ist immer so auf der Kante, also auch wenn die gerade ein normales Gespräch führt oder sogar irgendwas Verführerisches gerade passiert in ihrem Umfeld, dann wird noch ein Champagner getrunken und innerhalb von Sekunden rastet die aus, weil die ein falsches Wort hört. Und ich weiß nicht, wie, also das soll ja so dargestellt werden, als wenn das für sie vollkommen normal ist. Und alle gehen da auch normal mit um. Aber das ist auf jeden Fall irgendwie auch total falsch geschrieben.
Also die Idee dahinter war wohl,
das ist nicht nachvollziehbar, diese Sprünge.
Die Idee dahinter war wohl, dass sie halt irgendeine Störung hat, halt durch ihre Vergangenheit, dass irgendwie so borderline-mäßig dann halt so der Switch halt umspringt einfach, ne, und sie dann halt eben wirklich schnell an die Decke geht halt, ne, und da nicht viel für braucht. So, das
ist trotzdem nicht nachvollziehbar.
Also. Ja, genau, also so in der Darstellung wirkt halt alles so parodistisch überzeichnet einfach, ne. Soll es nicht sein, also, ne, alles, was man hier so sagt in dem Film, was halt witzig ist, es ist alles unfreiwillig witzig. Mhm. Es ist nicht so intendiert.
Das ist halt ein Drama.
Ist halt ein Drama im Grunde, auch wenn man es, wenn man sich manchmal also, in den Kopf fasst beim Gucken.
Um einmal nochmal so ganz kurz die Runde zu machen, es geht um ein armes Mädchen, die nach Las Vegas will, um zu tanzen. Also eine junge Frau, ne? Nicht ein armes Mädchen, aber eine junge Frau, die nach Las Vegas will, um da eine Showgirl zu werden und zu tanzen in der größten Revue. Und es zieht sich so langsam in die dunklen Bahnen, wie das Business da so läuft, mit Prostitution, Vergewaltigungen und Geld, das einem für unartige Sachen zugesteckt wird. Und die kommt immer weiter in den Abgrund und am Schluss rennt sie weg.
Ja,
so, das ist, glaube ich.
Wobei sie ja eigentlich da die Leiter nach oben steigt, ne? Also, man erfährt aus ihrer Vergangenheit, früher war sie Prostituierte, dort in Las Vegas ankommen, macht sie es ja eigentlich nicht. Sie ist da Tänzerin, sie ist da Stripperin, aber keine Prostituierte. Das ist ihr da ja auch immer sehr wichtig. Ne? Immer wenn sie da so bezeichnet wird, dann so, rastet sie ja auch
aus. Das ist aber genau dieser Kontrast. Umso höher sie in dieser Rangfolge steigt und dieser Star wird, umso tiefer kommt sie in diese dunklen Machenschaften.
Ja, weil sie kommt ja auch nicht auf nette Art und Weise dahin. Also sie kommt da hin, weil sie den Star, der vor ihr halt ist, mit der die auch irgendwie so eine komische Hassliebe verbindet, weil die einfach die Treppe runterschubst und die dadurch halt nicht mehr fähig ist, aufzutreten. So kommt die an die große, Rolle. Die da auch, das finde ich auch so eine Sache in dem Film, ne? Das wird da ja so getan, so als ob das so die ultra krasse Welt wäre. Dabei ist das halt eben letzten Endes auch das in diesem großen Hotel, ne, eine etwas elaboriertere Strip-Show. Um was anderes geht's da ja nicht.
Ja.
Ich finde das da auch lächerlich. Das war auch so geil, wo die das zu diesem Vorsprechen oder Vortanzen kommt, zu diesem großen Hotel. Und dieser eine schmierige, das ist halt nicht so ein Tanzlehrer gewesen, aber irgendwie, der hatte da das Sagen, so, ne?
Produzent, oder?
Der Produzent irgendwie von der Show, wie der da so, also als ob das bei der Armee wäre, so, es ist mir egal, ob ihr lebt oder sterbt, ich will nur, dass ihr tanzt. So, ja, das ist so. Okay, nehmt ihr die Nummer vielleicht alle ein bisschen zu ernst?
Ja, also der wird ja auch so direkt charakterisiert, dass er dann selber sagt, damit das schon mal klar ist, ich bin ein Schwein, los, packt eure Brüste aus, ich habe hier eine Nacktshow, ich will schon wissen, mit was für einer Ware ich hier handel. Also ist schon krass.
Ja.
Also, ja.
Da wird nicht hinterm Berg gehalten.
Genau, genau. Also viele sprechen auch einfach Sachen aus, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, aber die werden einfach so, wird einfach so wahrgenommen.
Ja.
Ja. Und auch die Beziehung zu der, eben sagtest du, also die heißt ja Crystal, gespielt von Nina Gershaw.
Und also die Hauptrolle meinst du?
Genau.
Also der Main, nicht die Hauptrolle vom Film, sondern der Mainstar von dieser Show
vorher.
Da im Film. Ja, ja.
Kannte ich zum Beispiel auch aus so einem ähnlich gelagerten Thema. Das ist nämlich so ein Erotik-Thriller, der heißt Bound, mit Jennifer Tilly, die man vielleicht als Chuckys Braut kennt, als Tiffany. Die hat aber auch andere Sachen gemacht. Und die ist später auch nochmal irgendwie in so CSI-Serien und sowas vertreten. Also die hat auch weiter ihre Karriere gemacht. Zu der Zeit kannte ich die aber gar nicht. Also
ich kannte sie tatsächlich nur als kleine Rolle aus Im Körper des Feindes. Da spielt sie halt die Freundin/Frau von Nicolas Cage.
Mhm.
So, daher kannte ich sie. Sonst kenne ich sie auch aus gar nichts. Ja. Ich dachte tatsächlich, als ich die das erste Mal...
Jetzt auch eine seltsame Figur ist das auch.
Ey, vor allem, ich dachte die ganze Zeit auch schon, als ich wusste, dass sie es nicht ist, Eva Mendes. Die sieht da so Eva Mendesig aus.
Ja, stimmt.
Aber
absolut.
Ist
auch so, wie sie halt hergemacht ist. Ne? Mhm. Die sind ja alle auch total überschminkt. Man, das ist wirklich schon verrückt, wie viel Schminke die teilweise im Gesicht haben und dann auch irgendwelche kleinen roten Striche. Also hier werden sogar die Nippel mit Lippenstift angemalt.
Ja, zum Ende hin. Ja, es ist halt eine Show, ne? Es ist halt wirklich so eine, sieht auch so ein bisschen aus, hat sowas wie so eine große 90er Pop-Video Choreo, ne? Also sowas so kennt man ja durchaus auch aus so Videoclips, von, weiß ich nicht, Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, so diese ganze Schiene.
Ja, ich würde auch sagen, wie so eine Show, die man sich vielleicht von Siegfried und Roy vorstellt, mit Bühnenaufbauten, Explosionen und Tänzer im Hintergrund und oben auf dem Geländer und so.
Die ja auch Las Vegas sind, ne?
Ja.
Oder Las Vegas waren, ich glaube, die gibt es da nicht mehr, aber aber genau so ist es, ne? Also es ist natürlich fett produziert halt.
Aber totaler Humbug.
Aber totaler Humbug, ja.
Also, selbst wenn ich jetzt versuche, nochmal zusammenzukriegen, was die da aufgeführt haben, das ist doch alles total verrückter Murks.
Ja, aber du hast halt keine Ahnung vom Tanzen.
Nee, und Sadomaso-Kostüme, die tragen.
Ja, bei einer Aufführung.
Ja.
Nicht die ganze Zeit. Ja. Es ist, wie du dir auch vorstellen kannst, ne, der Film, wie gesagt, hat auch wirklich damals null gute Kritiken halt eingefahren. Da war tatsächlich noch einer der der Wohlwollenderen war Roger Ebert, den wir hier ja schon teilweise zitiert haben und ja, um den man ja auch nicht rumkommt, ne? Das ist halt so der Kritiker.
Ist halt ein Filmkritiker, den und, jeder kennt.
Genau, ne? Ist ja auch so der bekannte, also bei weitem der bekannteste. Der ja auch schon bei vielen Sachen, die wir hier hatten, wo Very Bad Things zum Beispiel, wo ich dem komplett widersprechen würde, hier in dem Falle sehe ich es eigentlich so wie er. Er meinte halt so, ja, das ist Dreck, das ist Trash, das ist Sleaze, aber es ist nicht langweilig. Und einige Sachen sind wirklich hilarious, hat er gesagt. Okay. Und das stimmt. Ich finde auch, der Film ist wirklich kein guter Film. Der ist, alles was er gesagt hat, der ist schmierig, der ist schlecht, der ist Trash, aber er ist nicht langweilig. Hm. Und das finde ich, das trifft es bei dem Film.
Ja.
Der segelt von einem What-the-fuck-Moment zum nächsten.
Das stimmt.
Und hat über die Zeit dann tatsächlich auch so sein Following gefunden. Also, ne, obwohl der an den Kinokassen so gefloppt ist, wurde der auf Video sehr erfolgreich. Also zwischen 96 und 2004 hat er über 100 Millionen Dollar an Heimtitelverleih eingenommen, was halt Fuck sind, ne? Also der Film hat durchaus dann seine Kohle gemacht halt. Und mittlerweile gibt es auch Leute, die dem Wohlwollen dagegenüberstehen, halt von irgendwelchen namhaften Filmkritikern, die den so. Ich finde, die verklären es dann halt schon wieder in die andere Richtung, ne? Die dann da so als von so missverstandener Realsatire sprechen und so weiter. Soweit würde ich, würd ich auch nicht gehen. Den Credit gebe ich dem Film auch nicht. Aber ja. Eberts, it's not boring.
Ja.
Sometimes it's quite hilarious. Das trifft es schon. Und vielleicht auch noch, was ich eben noch sagen wollte zu den, du hast ja schon gesagt, ne, der war bei den Goldenen Himbeeren in dem Jahr, bei den Razzies, super erfolgreich. War 13 Mal nominiert, 7 Mal gewonnen.
Das ist ein Hit.
Ist ein Hit. Und Paul Verhoeven war der erste Regisseur, große, der selber persönlich zur Verleihung gekommen ist und die Preise entgegengenommen hat. Also der hat das irgendwie
gefeiert.
Der hat das mit Humor genommen so und hat dann auch irgendwie so in so einer in seiner Dankesrede halt auch gesagt, irgendwie, dass dem die Veranstaltung von den Razzies mehr Spaß gemacht hätte als die ganzen Reviews, die der gelesen hat nach dem Film. Und dass er aus Holland, also der ist dann ja aus Holland weggegangen, da hat er ja durchaus auch Skandalfilme gedreht, ne? Sowas wie Splatters, Der Soldat von Oranje, Splatters. Türkische Früchte. Mhm. Ich glaube, Flesh and Blood war auch noch eine europäische Produktion, wobei die dann schon englischsprachig war, aber der ist dann halt so nach Hollywood gegangen, weil der mit der Filmförderung und generell der Filmproduktion in Holland damals so seine Probleme hatte.
Ja.
Und die Leute in Hollywood haben gesagt, hey, komm, du musst hier rüberkommen, dann machst du das schon.
Ja.
Und der galt halt als dekadent, pervers und irgendwie solche Begriffe wurden dem halt immer zugeschustert. Und bei der Verleihung der Goldenen Himbeere hat er gesagt, ja geil, jetzt bin ich hier 10 Jahre in Amerika und die Leute sagen auch, ich sei dekadent und pervers. Also danke, jetzt bin ich heimisch hier, so nach dem Motto.
Okay.
Und hat das Ganze halt also wirklich mit Humor genommen und hat das Ganze eigentlich ganz cool geschaukelt so. Aber ja, das war eine Nummer und ich erinnere mich auch noch damals halt, obwohl ich damals, als der Film rauskam, war ich ja, was weiß ich, da war ich 8, 9, 10 oder so. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich Besprechungen irgendwie aus so Sendungen wie, schlag mich tot, exklusiv, irgendwie sowas, da war der auch ein Thema. Also ich erinnere mich, ich habe mich auf jeden Fall, als ich dann irgendwann den Film gesehen habe, habe ich mich auch an das Poster erinnert, also an das Coverposter. So, also das weiß ich, das war eine Nummer. Und in Videotheken damals noch gab es auch ziemlich viele Kassetten von dem im Regal. Mhm. Du erinnerst dich ja, ne? In der Videothek war es ja so die Top-Titel, da
standen
dann 20 Kassetten so nebeneinander. Und das war einer dieser Titel. Also das war eine Nummer. Den kannte man, den Film damals.
Aber trotzdem fand den keiner gut. Aber der hat ja, wie du schon sagst. Aber
trotzdem hat ihn ja geguckt.
Ja.
Alles hier, die.
Das reicht.
Heimlich manchmal. Perversen.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall, also, ich würde jetzt nicht so weit gehen, Sexploitation dem anzuhaften. Aber es ist auf jeden Fall übertrieben sexualisiert. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, man darf diese Szene nicht unerwähnt lassen. Es gibt eine,
Liebesszene.
Eine Liebesszene.
Sehr euphemistisch.
Aber auch sehr, also mit beidseitigem Einverständnis, das will ich sagen. Eine Liebesszene, die dann wirklich im Pool dargestellt wird und man fragt sich, was passiert hier gerade? Also, das kann man gar nicht beschreiben, ohne dass es irgendwie gefiltert werden muss. Das ist...
Es sieht nicht menschlich aus,
auf jeden Fall. Es sieht unmenschlich aus. Es sieht aus wie wirklich wieder diese Zuckungen aus der Disco oder wie ein zappelnder Fisch. ich weiß nicht. Also das ist ganz... Der kurz davor ist, gleich einen Hammer auf den Kopf zu kriegen. Also... Ja. Wahnsinn.
Ja, oder der Hammer ist abgerutscht und hat noch seine Arbeit nicht getan und irgendwie die letzten Zuckungen. Ja, das ist ja auch so eine der bekannten Szenen, über die sich da viel lustig gemacht wurde. So.
Die kannte ich noch nicht.
Nee? Nee. Ja, okay, ich dachte immer, die wäre so ein Ding auch aus dem Film. Aber ja, ey, es gibt da halt, ne, also auch wirklich viele Sprüche halt. Auch im Englischen ist der Film auch so, also da ist so einer der bekannteren Sprüche so, it doesn't suck. Da gab es dann auch irgendwann ein Buch über den Film, das so hieß, oder eine Doku, die den Film dann halt auch so in so ein positiveres Licht stellt und eben so diesen Fun- und Trash-Faktor von dem Film halt betont. In die Schiene ist dann irgendwann auch übrigens das Marketing halt gegangen. Die wollten dann halt irgendwann den so Mitternachtserfolg aufbauen und so aus dem und so auf diese Schiene halt das Marketing aufbauen. Ging halt schief damals. Das hat wirklich halt eine Weile gedauert, bis der... sein Publikum gefunden hat halt. Und das aber auch wirklich, man muss es auch sagen, man kann viele Filme verteidigen, den nicht. Das ist ein teurer Unfall. Der macht Spaß, ja, wenn man halt über unfreiwillig lustig lachen kann und auch über diesen What-the-Fuck-Faktor und die Pannehaftigkeit von diesem Film.
Ja.
Es ist eigentlich unglaublich, dass dieser Film so existiert, wie er existiert.
Ja.
Also, weil da so viele, allein wie der Film schon anfängt, ne? Also noch irgendwie die Szene, wie sie da halt wie heißt das hier, wenn du am Straßenrand stehst und den Daumen raushältst, hier,
Mitfahrer,
nicht Landstreicher, also Tramper, ja. also als Tramperin ist sie dann da. Dann landet sie in Las Vegas, kriegt halt von dem Typen, der die mitgenommen hat, der klaut ihren Koffer halt, ist direkt weg und dann, hat die irgendwie innerhalb von 20 bis 30 Sekunden hat die damit einer Streit, dann muss sie kotzen, dann hat sie irgendwie so einen Meltdown und dann
sind die knuddeln
die und sind beste Freundin und die zieht beide ein. Und das passiert original innerhalb von, das sind nicht mehr als 20, 30 Sekunden.
Ja,
das
müsste nochmal die. Das ist weniger als eine Minute auf jeden Fall.
Und man fragt
wobei sich, dabei schon 15 passiert? Sekunden gekotzt wird.
Und wobei nach 15 Sekunden gekotzt wird, was auch übrigens null aufgebaut ist. Das ist nicht so, die ist davor irgendwie am einarmigen Banditen oder so.
Ja.
Und das ist nicht so, dass die sich da Drinks reinkippst oder sowas. Gar nichts. Ja. Und die ist da auch nur 5 Minuten drin.
Ja, das ist auch wieder unnachvollziehbar.
Und die hat da so ein hyperaktives Overacting auch da schon drin.
Ja,
das stimmt. Es ist unglaublich.
Direkt von Anfang an. Es sind... Also das Komische an dem Ding ist, also man kann sich darüber natürlich lustig machen, was alles so schief gegangen ist und wie das alles überspielt wird, aber gegen Ende wird er auch mal ziemlich, ziemlich bitter.
Das Ende ist richtig bitter.
Also es wird richtig böse und dunkel, aber trotzdem wird dann in der nächsten Szene, weil es dann wieder so bescheuert weitergeht, wird dann einfach so, oder das wird einfach so hingenommen, als wenn das völlig normal ist. Also ganz, ganz komisch.
Es ist also, ne, die Szene, von der du redest, ist ja, es gibt eine Rape-Szene in dem Film und das trifft halt ausgerechnet auch noch den einzigen guten Menschen in dem Film, nämlich die Freundin von Nomi, die aufnimmt. Die hat da halt so einen Crush auf einen Sänger, Musiker auf jeden Fall. Der sieht aus wie, also von jedem Groschenroman, der oberkörperfreie Muskelprotz mit langen Haaren und
ich
so noch, kann man sich den vorstellen.
Ich habe noch einen besseren Vergleich. Der sieht aus wie der Prinz aus der Rügenwalder Mühle-Werbung, der in den Laden reinkommt.
What?
Und alle Rügenwalder Mühle. So eine Haare hat der.
Ja, so Haare ja. Bei den Haaren gehe ich mit. Ja, jedenfalls. Also, ne, die stellen sich dann halt irgendwann vor und genau, dann kommst du zu Rapestein, die auch wirklich jedem außer der Nomi da wirklich scheißegal ist, ne? Also, die wird da ja auch einfach auf der Party wieder rausgelassen, ist da halt irgendwie Blut überströmt und alles interessiert keine Sau.
Ja.
Da immerhin, sie rächt sich dann halt noch an ihm.
Ja.
Aber genau, das ist, aber warte, worauf wollten wir hinaus? Genau, bittere Szene
zum Ende hin.
Und genau, und das ist halt jedem scheißegal. Und genau, danach so die Revenge-Szene, wo er dann aufs Maul bekommt, ist dann auch irgendwie wieder nicht so ernst zu nehmen. Also es ist nicht so ein,
nee,
so ein Payoff-Ding. Also generell sowas wie emotionales Involvement in die Charaktere, in irgendeinen, hat man da nicht.
Ja.
Was über irgendwie Auslachen und so einen gewissen Cringe-Faktor halt hinausgeht. Also man leidet nicht mit den Charakteren, obwohl da manchmal schlimme Sachen passieren.
Ja, aber das liegt ja auch daran, du hast ja ganz zu Anfang schon gesagt, die sind alle ziemlich kaputt. Ja. Und deswegen geht man auch nicht mit denen mit, auch nicht mit der Hauptfigur. Das funktioniert null.
Und die soll ja eigentlich auch noch nicht mal sympathisch sein, so wirklich.
Ich weiß es nicht.
Ist es also meine Interpretation, weil die ja eben auch schlimme Dinge tut, um an diese Show zu kommen. Ne? Ist ja auch eher so, die hat ja auch kein Problem da hier mit Kyle MacLachlan anzubandeln für die Karriere, obwohl sie weiß, dass der vergeben ist und bla bla bla.
Ja.
Ne? Also da ist die ja auch komplett schmerzfrei.
Ja.
So hat die gar keine Verträge mit.
Ja.
Ja.
Sie ist halt auch ein Arschloch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ne, und dann zum Ende hin haut sie dann ja auch ab irgendwie. Was aber auch wieder unverständlich ist, weil eigentlich
ist sie. Das Ende ist total absurd auch nochmal.
Genau, sie ist dann nämlich eigentlich halt der Star. Alle, gut, man findet über ihre Vergangenheit raus, auch die Leute im Film, irgendwie ihre Freundin weiß auch, dass sie die runtergeschubst hat. Die runtergeschubst wurde, also die Crystal weiß, dass sie das war auch, natürlich.
Ja.
Erzählt er dann aber so, ja, ach ja, ich bin dir eigentlich nicht sauer, weil ich bin genauso an die an den Job gekommen und ich habe eine fette Abfindung bekommen.
Ja.
So, ne? Also damit alles
alle irgendwie happy.
Gut. Alle happy. Dann gibt's noch irgendwie einen Kuss zwischen den beiden zum Abschied, was auch irgendwie so, okay, wo kommt das jetzt her? Mhm. So, warum?
Was kannst du denn, weißt du was darüber? Die haben ja von Anfang an gesagt, das war eine bewusste NC-17-Produktion. Also die haben von Anfang an waren die sich darüber im Klaren, wir zeigen alles, wir machen da keine Grenzen. Ne? Also NC-17 heißt in Amerika, der wird nicht viel einspielen können, weil der nicht in normalen Programmen gezeigt wird.
Genau, der darf so in Malls zum Beispiel, darf der da nicht gezeigt werden. Ja. Und halt eben nur die Teenager hast du dann schon mal direkt raus. Ne?
Ja, so. Also nur in, also das ist fast wie ein, also fast wie ein X-Rating.
Ja.
Und jedenfalls haben die sich darüber nur Gedanken gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir brauchen keine Grenzen, das machen wir so. Oder war das, wir müssen das und das noch machen, damit wir diese Grenzen sprengen?
Ob das so mit Anlauf war, weiß ich nicht. Aber die wussten von Anfang an, also das war Teil des Deals, ey, wir machen NC-17-Film und machen dann halt einfach. Also das war von Anfang an klar, dass die halt sich nicht zurückhalten werden.
Also sämtliche Liebes- und Kussszenen sind absurd. Und die Tanzszenen auch. Wenn dann einer zum Beispiel, es geht ja die ganze Zeit um das Tanzen. Und wenn dann einer sagt, tanz mal vor, dann ist das, also da gibt es Tanzszenen, die sehen aus wie Sex.
Ja, reden die ja auch irgendwann halt. Oh Gott, da sind halt auch so Sprüche drin und so Lebensweisheiten.
Das ist schon ein bisschen mehr als Dirty Dancing.
Ja, 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 es ist, genau, es ist nochmal mehr als Dirty Dancing und auf jeden Fall auch so über dem, was so der Pop-Video-Code halt aus der Zeit vorgewesen, aber auch nicht viel drüber. Ich meine, vergleich das mal mit so einer Tanzeinlage wie bei, weiß ich nicht, wie bei Christina Aguilera's Dirty oder so.
Ja.
Das ist halt ein bisschen, also die haben ein bisschen mehr an, es ist ein bisschen zahmer, aber im Grunde auch nicht so weit weg davon.
Ja,
also,
das heißt ja auch schon Dirty.
Es heißt auch schon Dirty, das Video, auf jeden Fall. Aber ja, das war halt so ein Ding zu der Zeit. Da war das auch noch nicht so verpönt in der breiten Masse. Also es war casualer. Also wie gesagt, ne, wenn du dir überlegst, was wie Christina Aguilera auch Britney Spears hatte da ihre Videos, die waren bewusst auch auf so eine Ästhetik halt ausgelegt, um das so weit wie es geht halt Richtung Sex zu pushen und aber noch ein freies Rating zu bekommen, halt, sodass du da halt noch alle Teenage People with Money halt irgendwie abgegrast bekommt und noch die Freigabe für MTV.
Ja.
Ne? Also das ist durchaus halt es ist ein mieses, also Showbusiness ist ein mieses, abgefucktes Business.
Ja, das habe ich ja eben schon gesagt, das zeigt der Film ja. Ne?
Ja, ja.
Und so weiter ihre Karriere fortschreitet, geht sie in den Sumpf des dunklen Entertainments. Und obwohl sie da eigentlich von Anfang an schon drin ist, aber es wird noch schlimmer.
Ja, menschlich wird, also ich weiß gar nicht, wie man das halt, es ist die ganze Zeit schlimm, also sie ist ja die ganze Zeit wirklich im Sumpf drin Und genau, ihre Gage steigert sich halt, aber sonst wird da gar nichts besser halt.
Und was soll denn auch eigentlich diese, es gibt so eine kleine Nebengeschichte mit einem farbigen Darsteller, der einfach am Anfang sie beim Tanzen kennenlernt, dann verspricht er ihr was, macht dann dieses Bühnenstück. Das ist alles eine Side-Story, die hätte es nicht gebraucht. Der hat später keine Auswirkung mehr. Der wird irgendwie so, der ist von der Seite so reingeschrieben. Der guckt ab und zu mal zu, der verfolgt sie, der holt sie aus dem Knast.
Ich glaube, das Einzige, was bei dem halt geht, also ne, der ist halt auch, der hat ja auch irgendwie Tanz studiert, erzählt er da in dem Film, und ist dann aber trotzdem irgendwie so mittellos in Las Vegas gelandet, ne, lebt da ja auch in so einer Bruchbude und arbeitet halt in so Aushilfsjobs, ne, von Hotel und irgendwie Kofferschlepper zu Türsteher, wo die den ja kennenlernt, ne, das ist ja dieser erste Tanz, den du erzählt hast, ne, da tanzt sie halt mit ihm. Ich glaube, was der Sinn von ihm ist halt, ne, ist so, dass es so zeigen soll, so, ja, okay, ne, da schmeißen sich natürlich auch wieder alle wie die Fliegen auf die drauf. Und dass er auch, ne, dem vertraut sie ja tatsächlich auch am Anfang so ein bisschen. Und als sie dann so diesen Erfolg hat, ne, dass sie diese erste Rolle bekommt, dann fährt sie ja auch aus irgendwelchen Gründen zu ihm. Nicht zu ihrer Freundin, sondern zu ihm, um dem das zu erzählen. Mhm. Und dann merkt sie ja, dass er dann eine Affäre mit einer ihrer Kolleginnen hat. Warum der, glaube ich, da ist, war so, um zu zeigen, so, ja, ey, du kannst da niemandem trauen, so, ne, und du, man kriegt da ja in der Szene ja auch mit, wie er der Kollegin von ihr, mit der dann was am Laufen hatte, die der ja später dann auch heiratet, weil schwanger, der hat ja genau das Gleiche erzählt wie ihr, also er hat ihr erzählt dann so, ne, ja, die kann nicht tanzen, deswegen bla bla bla, aber wir haben ja keine Commitments, und wenn die dann weg ist, erzählt er der anderen genau das Gleiche,
ne,
also das vielleicht so das Einzige,
ja, was er da... Aber der steht ja trotzdem irgendwie so noch im Zentrum, der, weil der dann am Schluss ja auch nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen.
Ja, aber die treffen sich ja mehr oder weniger so ein bisschen zufällig dann zum Schluss. Dann erfährt sie ja, dass sie schwanger ist von ihm. Und dann hat er auch nichts mehr zu tun. Also der kommt eher so in der ersten Hälfte des Films vor und ist dann eigentlich bis auf dieses komische Wiedersehen, ist er dann ja weg.
Also ich habe eben, als ich den Film gesehen habe, trotzdem mir noch viele weitere Fragen gestellt, was da so los ist. Aber was da kaputt gegangen ist in den Leuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt irgendeiner seinen Part in diesem Teil verteidigt.
Nee, das nicht. Die haben sie, also von den Leuten, die ich nichts gehört habe, das sind vor allem halt eher die Paul Verhoeven selbst, der halt zugibt, dass der Film nicht gut ist. Er hat es dann so ein bisschen noch aufs Drehbuch geschoben, so von wegen, ja, das Drehbuch war nicht wirklich gut. Elizabeth Berkley und Kyle MacLachlan haben so, okay, der macht ein paar Leuten Spaß, besser als nix so, und reden wir nicht mehr drüber, so, vor allem Kyle MacLachlan.
Also wir schon.
Aber wir schon, wir natürlich, aber wir sind halt auch schmerzfrei. Und die waren sogar so überzeugt beim Machen, ne? Also hier das Ende, wo dann halt diese, man sieht dieses Schild Los Angeles, ne? Es war durchaus gedacht, einen Teil 2 zu machen. Der sollte heißen No Me Does Hollywood. Da sollte die halt nach Hollywood kommen, und da hatte der Joe Esser schon gesagt, da hatte der eigentlich die wirklich schlimmen Geschichten. Sind nicht aus Las Vegas, sondern aus Hollywood.
Oh je.
Und der hatte auch immer mal den Arbeitstitel Bimbos.
Oh Gott.
Aber dadurch, dass der Film halt so gefloppt ist bei Kritik und an der Kinokasse zunächst, haben die gesagt, okay, nee, machen wir nicht. Der ist verbrannt, wir machen keinen zweiten Teil. Es gibt allerdings einen zweiten Teil von einer Regisseurin, der ist von 2011, glaube ich, Showgirls 2 heißt der. Und eine von den Tänzerinnen aus dem Film, die hat da Regie geführt. Sonst ist da aber keiner von den anderen involviert.
Das wusste ich auch nicht.
Den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung darüber. Ich habe nur 2, 3 Sätze gelesen, dass der angeblich noch schlimmer ist als der, was
aber aus anderen Gründen, ne?
Also ich sag keine, mal, ich kann
eine kleinere
sagen.
Produktion, die halt nicht gelungen ist, ist immer noch was anderes als so ein hochbudgetierter Unfall.
Absolut. Aber zu dem zweiten Teil kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ich weiß nur, dass der existiert halt. Dann irgendwann doch entstanden. Vielleicht so ein kleiner Fun-Fact irgendwie zum Film, so wie der Steven Spielberg hat sich den halt in so einer Privatvorführung angeguckt und ist nach der Hälfte rausgegangen wohl mit den Worten, manchmal hasse ich diese Stadt, und meinte damit halt L.A., ne? Und hat sich den Film nicht weiter angeguckt.
Ich dachte, der wäre eine halbe Stunde später rausgegangen, um den nachzubearbeiten.
Das ist nicht George Lucas. Ja. Ja, aber ne, da sieht man vielleicht auch noch mal, dass das kein kleiner, schmuddeliger Film war. Das war eine vor allem nach Basic Instinct, dem dieser veröffentlicht wurde, wurde hingefiebert, dass dieser Film kommt. Krass. Esther Haas und Verhoeven wieder, neuer Skandalfilm. Basic Instinct war ja auch nicht frei von Kontroversen, aber das waren ja so Kontroversen, die der Verruchtheit des Films und der Publicity ja durchaus zugute kamen. Den wollen ja viele sehen. Und man muss dazu auch sagen, Basic Instinct ist wirklich ein guter Film.
Ja, das stimmt.
Die anderen Verhoevens auch. Deswegen weiß man, minus Hollow Man, deswegen weiß man halt nie, es ist schwer erklärbar, was da passiert ist.
Die hatten zu viel freie Hand.
Maybe, manchmal ist das irgendwie nicht gut. Also, ich bin ja sehr für freie Hand bei Regisseuren, aber manchmal kommt dann halt sowas bei raus.
Ja. Ich glaube, das war jetzt aber auch alles.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was man dazu noch erwähnen sollte. Es ist ein schlimmer Film irgendwie.
Aber es ist immerhin dein Lieblingsverrufen-Film.
Nee, auch das nicht. Aber anfangs schon erwähnt, es ist halt nicht so der offensichtliche Pick. Und auf jeden Fall hat er seinen Platz in der Filmhistorie, dieser Film. Es gibt paar Produktionen, die vergleichbar sind, aber nicht von der Größenordnung, von der Popanz und halt auch vom einem namhaften Regisseur, weil Paul Verhoeven ist ja wirklich Name, so, ne? Also es gibt natürlich viele sleazige Filme, es gibt auch ein paar, die ein großes Budget hatten, wie wir eben schon sagten, Striptease und den du da erwähnt hast. Der Name mir jetzt gerade wieder entfallen ist, den kannte ich nämlich nicht. Der
Bound?
Bound, genau. Bound war das, ne?
Aber eine Frage habe ich noch.
Ja.
Gibt es einen Film, der die Nominierungen oder Gewinne der Goldenen Himbeere, die ihm strittig gemacht hat?
Toll, das müsste ich jetzt im Internet nachgucken. Das weiß ich nicht. Nee, dann. Damals war der, glaube ich, der Ruler. Ob danach jetzt noch irgendwas kam, keine Ahnung.
Also ich glaube schon, der ist ganz weit oben.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Berüchtigter Film. Ja, wer einen Unfall sehen möchte, auf Celluloid gebannt.
Ja.
Für den sei der Film auf jeden Fall. Also mein Setting, wo ich den Film empfehlen würde, guck den nicht alleine, guck den mit Leuten irgendwie, wo man irgendwie quatschen möchte, in gesellig und das Gesehene verarbeiten kann und sich gemeinsam drüber lustig machen kann. Dann kann der Film wirklich Spaß machen.
Vielleicht mit einem Kaltgetränk.
Vielleicht noch irgendwie mit einem Glas kalte Milch dazu, auf jeden Fall. aber ja, wer einen ernsten Film sehen möchte, der lässt die Finger davon.
Alles klar.
In dem Sinne.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielen Dank sagen soll, aber...
Solltest du kanntest den noch nicht.
Okay. Ja, ich freue mich auf jeden Fall trotzdem aufs nächste Mal und vielleicht habt ihr noch was beizusteuern. Vielleicht hat noch jemand Kommentare, die er uns hinterlassen möchte oder Tipps für einen Film, die wir uns mal angucken könnten.
Ihr fand's Showgirls super, dann guckt euch doch.
Ja, genau. Das gilt dann erstmal für dich. Okay, dann sag ich mal bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Junge. Hauste.